SRF 2 Kultur.
Es ist ein hinreißendes Stück Literatur und zugleich auch Alltag. Der Briefverkehr zwischen der amerikanischen Drehbuchautorin Elaine Hanf und dem zurückhaltenden Londoner Antiquar Frank Dowell. Nach dem Zweiten Weltkrieg zufällig in Kontakt gekommen, bestellt die Amerikanerin seltene Klassiker und wunderschön erhaltene Buchausgaben in England und bekommt wahre Schätze. Und im Laufe der Jahre weichen die postalischen Floskeln und Förmlichkeiten unterhaltsamen Witzen und Schilderungen aus dem privaten Familienalltag. Lebensmittelpakete finden ihren Weg ins verarmte Nachkriegsengland und bibliophile Delikatessen werden zum Dank nach Übersee geschickt. Eine Freundschaft stellt sich ein und die Jahre gehen dahin. Was bleibt, ist die gemeinsame Liebe zur Literatur und der bis dato unerfüllte Wunsch, sich endlich einmal persönlich zu sehen. Viel Vergnügen mit dem letzten Teil von 84, Charing Crossroad, von Elaine Hanf.
2. September 1955. Sie wollen mir wohl nicht in aller Seelenruhe sagen, dass Sie all die Jahre diese Riesenkataloge herausgebracht haben und Sie sich jetzt zum ersten Mal aufraffen, mir einen zu schicken. Sie schuft! Erinnere mich nicht, welcher Stückeschreiber der Restauration alle Welt ein Schuft nannte, aber ich wollte das immer mal in einem Satz verwenden. Im Grunde ist der Catull das Einzige, was mich unter Umständen interessiert. Es ist zwar kein Löb-Klassiker, aber es klingt so, als würde es die Ausgabe auch tun. Wenn Sie ihn haben, schicken Sie ihn mir. Und Sie bekommen von mir die 6 Schilling 2 Pence, sobald Sie es umrechnen. Kay und Brian sind in die Vorstadt gezogen und haben mich ohne Übersetzer zurückgelassen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Nora und die Mädchen im nächsten Monat jeden Sonntag in die Kirche schickten, damit sie beten für die fortwährende Gesundheit und Stärke der Herren Gilliam, Reese, Snyder, Campanella, Robinson, Hodges, Furillo, Podris, Newcomb und Labine, besser bekannt unter dem Namen Brooklyn Dodgers. Wenn Sie diese Meisterschaften verlieren, bringe ich mich um und dann haben Sie den Salat. Haben Sie de Tocqueville's Reise nach Amerika? Jemand hat sich mein Exemplar ausgeliehen und nie zurückgegeben. Wie kommt es, dass Leute, die nicht im Traum daran dächten, irgendetwas zu stehlen, es völlig in Ordnung finden, Bücher zu klauen?
13. Dezember 1955, liebe Helen, mich plagt das schlechte Gewissen, dass ich Ihnen nicht früher geschrieben habe, aber Sie können es auf eine böse Grippe schieben, die mich mehrere Wochen lang vom Laden fernhielt und auf den Berg von Arbeit, den ich bei meiner Rückkehr vorfand. Zum Catull in unserem Katalog. Er war schon verkauft, als wir Ihren Brief erhielten. Aber ich habe Ihnen eine Ausgabe geschickt, die den lateinischen Text mit einer Versübersetzung von Sir Richard Burton enthält, sowie eine Prosaübertragung von Leonard Smithers als Großdruckausgabe und alles für $3.78. Die Bindung ist nicht sehr schön, aber es handelt sich um ein gutes, sauberes Exemplar. Von de Tocqueville haben wir keine Ausgabe vorrätig, doch wir werden nach einer für Sie Ausschau halten. Ich werde nur allzu gerne die Brooklyn Dodgers anfeuern, wenn Sie im Gegenzug die Spurs anfeuern. Das sind für die Uneingeweihten die Tottenham Hotspurs, die im Moment am Ende der Ligatabelle herumkrebsen. Die Saison endet jedoch erst nächsten April, sodass Sie genügend Zeit haben, sich selbst aus dem Schlamassel zu befreien. Nora und alle hier schließen sich meinen besten Wünschen zum Weihnachtsfest und für das neue Jahr an. Herzlich, Frank Dowell.
4. Januar 1956. Ich schreibe Ihnen unter dem Bett liegend, wohin mich Catull getrieben hat. Offen gesagt, übersteigt das mein Begriffsvermögen. Der einzige Richard Burton, von dem ich je hörte, war bis jetzt ein hübscher junger Schauspieler, den ich in ein paar britischen Filmen gesehen habe, und ich wünschte, dabei wäre es geblieben. Der Ihrige wurde zum Ritter geschlagen, weil er aus Catull, viktorianisches Herzschmerzzeug gemacht hat. Und der arme Herr Smithers muss sich gefürchtet haben, dass seine Mutter das zu lesen bekommt. Beim Ausmisten der Verse hätte er sich wahrscheinlich am liebsten umgebracht. Also schauen Sie, dass Sie einen netten, rein lateinischen Katholik für mich finden. Ich habe mir ein Wörterbuch von Castle gekauft und werde die schwierigen Stellen selbst rauskriegen. Gewiss, gewiss, bin gern dabei, alles anzufeuern, was mit Hot Spears zu tun hat. Habe auf der Bank Geld für den kommenden Sommer beiseite gelegt. Wenn mich das Fernsehen bis dahin weiter ernährt, dann komme ich endlich rüber. Ich will den Laden sehen, St. Paul's und das Parlament und den Tower und Covent Garden und Old Vic und die alte Frau Bolton. Ich lege $10 bei für das Ding da, diesen Katull mit dem weißen weichen Einband und auch noch mit einem weißen Lesezeichen aus Seide. Frankie, wo um alles in der Welt finden Sie solches Zeug?
Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 16. März 1956. Liebe Helen, es tut mir leid, dass ich mir mit dem Schreiben so viel Zeit gelassen habe. Doch bis heute hatten wir nichts, was ich Ihnen hätte schicken können. Und ich hielt es nach dem Missgeschick mit dem Katull für das Beste, schicklicherweise etwas Zeit verstreichen zu lassen, ehe ich mich wieder melde.
Lieber Frank, Brian hat mich mit Kenneth Grahams Wind in den Weiden vertraut gemacht. Ich muss das haben. Mit den Illustrationen von Shepard bitte. Aber schicken Sie es mir nicht, legen Sie es für mich bis September beiseite und schicken Sie es dann an meine neue Anschrift. Der Himmel ist uns auf den Kopf gefallen in diesem schnuckeligen braunen Sandsteinteil. Letzten Monat bekamen wir eine Räumungsaufforderung. Sie renovieren das Gebäude. Ich habe beschlossen, dass jetzt die Zeit für eine richtige Wohnung mit richtigen Möbeln gekommen ist. Und so bin ich bei vollem Verstand und doch am ganzen Körper zitternd zur Baustelle eines neuen Gebäudes an der Second Avenue gegangen und habe dort einen Vertrag unterschrieben für ein 2,5-Zimmer-Apartment, das noch gar nicht existiert. Ich renne seitdem überall herum und kaufe von meinem ganzen England-Geld Möbel, Bücherregale und Teppichboden. Habe ich doch mein ganzes Leben in heruntergekommenen möblierten Zimmern und von Schaben befallenen Küchen festgesessen. Ich will jetzt einmal wie eine Dame leben, auch wenn das bedeutet, England aufzuschieben, bis alles abbezahlt ist. Inzwischen glaubt der Besitzer, dass wir nicht schnell genug ausziehen und spornt uns dadurch an, dass er den Hauswart feuert und so ist niemand mehr da, der sich um heißes Wasser oder den Müll kümmert. Zudem reißt er die Briefkästen oder die Gangbeleuchtungen heraus und, wie in dieser Woche, die Wand zwischen meiner Küche und meinem Badezimmer. All das. Und dann fällt vor meinen Augen auch noch die Mannschaft der Dodgers auseinander. Niemand weiß, welchen Kummer ich leide. 1. Juni 1956. Oh, noch rasch meine neue Anschrift. Ab dem 1. September. 305 E 72nd Street, New York, New York 21.
Fräulein Helen Hanf, 14 East 95th Street, New York 28, New York, USA. 3. Mai 1957. Liebe Helen, machen Sie sich auf einen Schock gefasst. Alle drei Bücher, die Sie in Ihrem Brief bestellten, sind unterwegs an Sie und sollten etwa in einer Woche ankommen. Fragen Sie nicht, wie wir das geschafft haben. Es gehört einfach zu den Dienstleistungen von Marx und Co. Unsere Rechnung über einen zu zahlenden Betrag von $5 liegt bei. Zwei Freunde von Ihnen kamen vor ein paar Tagen bei uns vorbei. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ein junges, ausgesprochen reizendes Ehepaar. Dummerweise hatten sie nur Zeit, kurz vorbeizuschauen und eine Zigarette zu rauchen, da sie ihre Reise bereits am nächsten Morgen fortsetzen mussten. Es scheint so, als hätten wir in diesem Jahr so viele Besucher aus Amerika wie noch nie. Hunderte von Rechtsanwälten, die mit riesigen Schildern an ihren Anzügen herumlaufen, auf denen ihre Heimatstadt und ihr Name stehen. Sie alle genießen ihre Reise offensichtlich, sodass sie es im nächsten Jahr wirklich schaffen müssen. Mit den besten Wünschen von uns allen. Frank.
Stratford-upon-Avon, 6. Mai 1957. Du hättest uns aber auch warnen können. Wir gingen in deinen Buchladen, sagten, dass wir Freunde von dir seien und wurden fast erdrückt. Dein Frank wollte uns übers Wochenende zu sich nach Hause einladen. Herr Marx kam aus dem hinteren Ladenteil, um Fräulein Hanf-Freunden die Hand zu schütteln. Alle wollten sie mit uns Wein trinken und zum Essen gehen. Wir sind gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen. Wir dachten, du würdest gern das Haus sehen, in dem dein geliebter William geboren wurde. Für uns geht es weiter nach Paris, dann nach Kopenhagen und am 23. sind wir wieder zu Hause. Alles Liebe, Ginny und Ed.
Fräulein Helen Hanf, 305 East 72nd Street, New York 21, New York, USA, 18. März 1959. Liebe Helen, als Büchersendung geht heute der Johnson über Shakespeare an Sie ab, den wir zufällig in der Ausgabe der Oxford Press mit einer Einleitung von Walter Raleigh am Lager hatten. Er kostet nur 1,05 Dollar und Ihr Guthaben bei uns war groß genug, um das abzudecken. Wir bedauern alle sehr, dass Ihre Fernsehsendungen nach Hollywood abwandern und uns dieser Sommer alle möglichen amerikanischen Touristen bescheren wird, nur nicht die, die wir sehen wollen. Ihre Weigerung, New York in Richtung Südkalifornien zu verlassen, kann ich gut verstehen. Wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen, dass sich bald irgendeine Arbeit für Sie findet. Herzlich, Frank.
15. August 1959. Werter Herr, ich schreibe Ihnen, um mitzuteilen, dass ich Arbeit gefunden habe. Ich habe es gekriegt. Ich habe ein CBS-Stipendium über 5.000 Dollar bekommen, das für ein Jahr reichen wird, in dem ich Teile der amerikanischen Geschichte dramatisieren werde. Ich werde mit einem Drehbuch über die 7 Jahre anfangen, als New York von den Briten besetzt war. Und ich frage mich, wie ich darüber hinwegsehen und Ihnen weiterhin auf freundliche und verzeihende Weise begegnen soll. Denn Ihr Verhalten in Amerika von 1776 bis 1783 war einfach ekelhaft. Gibt es so etwas wie eine moderne englische Ausgabe der Canterbury-Erzählung? Ich habe Schuldgefühle, weil ich nie Chaucer gelesen habe. Aber eine Freundin, die sich Alt- und Mittelenglisch für ihre Doktorarbeit angeeignet hat, hat mir ausgeredet, es zu lernen. Sie trugen ihr auf, einen Essay auf Altenglisch über ein Thema ihrer Wahl zu schreiben. »Das ist ja schön und gut«, sagte sie daraufhin bitter. »Aber das einzige Essay-Thema, für das sich genug altenglische Wörter finden lassen, lautet, wie schlachte ich 1000 Menschen in einem Festsaal ab?« Sie setzte mich auch über Beowulf und seinen illegitimen Sohn Sidwith, oder war das Witsith, ins Bild. Sie sagte, das sei nicht lesenswert, was mein Interesse an dem ganzen Thema erstickte. »Schicken Sie mir einfach einen modernen Chaucer. Alles Liebe für Nora.«
Fräulein Helen Hanf, 305 East, 72nd Street, New York 21, New York, USA. 2. September 1959. Liebe Helen, wir waren alle begeistert zu hören, dass Sie ein Stipendium bekommen haben und wieder bei der Arbeit sind. Hinsichtlich der Themen, die Sie auswählen, sind wir sehr tolerant. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass einer unserer jungen Mitarbeiter hier bekannte, vor Ihrem Brief noch nie davon gehört zu haben, dass die Staaten jemals in Englands Besitz waren. Was Chaucer angeht, so haben die besten Gelehrten davor zurückgeschreckt, ihn in modernes Englisch zu übertragen. Es gibt aber eine Ausgabe, die 1934 bei Longmans erschien und lediglich die Canterbury-Erzählung in einer modernisierten Fassung von Hill enthält, die ich für ganz gut halte. Sie ist natürlich vergriffen. Ich werde versuchen, ein schönes, sauberes Antiquariatsexemplar aufzuspüren. Herzlich, Frank.
Habe ich Ihnen erzählt, dass ich endlich das perfekte Papiermesser gefunden habe? Ein Obstmesser mit Perlmuttgriff. Meine Mutter hat mir 1 Dutzend davon hinterlassen. Eines davon steht zusammen mit den Stiften in einem Gefäß auf meinem Schreibtisch. Vielleicht verkehre ich ja mit den falschen Leuten, aber ich werde wahrscheinlich nie 12 Gäste haben, die bei mir herumsitzen und gleichzeitig Obst essen. Adieu. 2. Februar 1961. Frank? Leben Sie noch? Ich schwor, erst zu schreiben, wenn ich Arbeit hätte. Ich habe eine Geschichte an Harper's Magazine verkauft und deswegen 3 Wochen geschuftet und man hat mir 200 Dollar dafür bezahlt. Nun haben sie mich gebeten, meine Lebensgeschichte in Buchform niederzuschreiben. Sie zahlen dafür einen Vorschuss von 1.500 Dollar. Und sie stellen sich vor, dass ich nicht länger als ein halbes Jahr dafür brauche. Mir macht das nichts aus, aber der Hausbesitzer sorgt sich. Deshalb kann ich keine Bücher kaufen. Aber letzten Oktober hat mich jemand mit Louis, dem Herzog von Saint-Simon, bekannt gemacht. In einer elendiglich gekürzten Ausgabe. Ich bin gleich in die Society Library gestürzt, wo man um die Regale herumstreifen und alles nach Hause schleppen darf. Und ich habe das Richtige gefunden. Seitdem schwelge ich in Louis. Die Ausgabe, die ich lese, hat 6 Bände. Und als ich letzte Nacht mit Band 6 halb durch war, erkannte ich, dass ich den Gedanken nicht ertragen könnte, keinen Louis im Haus zu haben, sobald ich die Bände zurückbringen müsste. Die Übersetzung, die ich lese, ist von Frances Arkwright und sie ist herrlich. Aber ich bin mit jeder Ausgabe zufrieden, die Sie auftreiben und der Sie vertrauen. Schicken Sie sie mir nicht. Kaufen Sie sie und sagen Sie mir, was sie kostet und behalten Sie sie bei sich. Ich werde sie Ihnen Band für Band abkaufen, ja? Hoffe, dass Nora und die Mädchen wohlauf sind. Und Sie auch. Und jeder, der mich kennt. Helen.
Fräulein Helen Hanf. 305 East 72nd Street, New York 21, New York, USA. 15. Februar 1961. Liebe Helen, es wird Sie freuen zu hören, dass wir ein Exemplar der Memoiren des Herzogs von Saint-Simon in der Arkwright-Übersetzung vorrätig haben. 6 Bände, hübsch gebunden und in sehr gutem Zustand. Wir schicken sie heute an Sie ab und sie sollten nächste oder übernächste Woche ankommen. Der Betrag dafür beläuft sich auf $18.75. Aber machen Sie sich wegen einer sofortigen Bezahlung keine Gedanken. Ihr Guthaben bei Marx und Co. wird stets ausreichend sein. Es war ein Vergnügen, wieder von Ihnen zu hören. Uns geht es allen gut. Und wir hoffen immer noch, Sie einmal in England zu sehen. Alles Liebe von uns allen. Frank.
10. März 1961. Lieber Frank, beigefügt finden Sie bitte, so Gott will, eine 10-Dollar-Note. Hoffe, dass sie ankommt, denn viele davon schneien bei mir momentan nicht herein. Ich dachte letzte Nacht an Sie. Meine Programmdirektorin von Harper war bei mir zum Abendessen. Wir sprachen über diese Geschichte meines Lebens und kamen dabei auf die Geschichte, wie ich Lenders Aesop und Rhodope für die Hallmark-Ruhmeshalle dramatisierte. Habe ich Ihnen je davon erzählt? Sarah Churchill spielte die Hauptrolle als Lenders blauäugige Rhodope. Die Sendung wurde an einem Samstagnachmittag ausgestrahlt. 2 Stunden bevor es losging, schlug ich die Sonntagsbuchbeilage der New York Times auf, wo auf Seite 3 ein Buch von Polly Adler, das Madame P. und ihre Mädchen hieß, besprochen wurde. Es ging da um Bordelle und unter der Überschrift war die Aufnahme einer Skulptur, die den Kopf eines griechischen Mädchens zeigte, mit folgender Bildlegende: Rhodope, die berühmteste Prostituierte Griechenlands. Lendor hatte versäumt, das zu erwähnen. Jeder Gelehrte hätte gewusst, dass Lenders Rhodope jene Rhodopis ist, die Sapphos Bruder bis aufs letzte Hemd auszog. Aber ich bin keine Gelehrte. Ein Winter lang habe ich stoisch die griechischen Deklinationen gelernt, aber sie sind mir nicht treu geblieben. So kamen wir auf diese Anekdote. Und Jean, meine Direktorin, fragte, wer ist Lender? Ich holte zu enthusiastischen Erklärungen aus und Jean schüttelte den Kopf und fiel mir ungeduldig ins Wort, du und deine alten englischen Bücher. Sie sehen, Frankie, wie die Dinge stehen. Sie sind der einzige Mensch auf Erden, der mich versteht. P.S. Jean ist Chinesin.
Fräulein Helen Hanf, 305 East 72nd Street, New York 21, New York, USA. 9. November 1963. Liebe Helen, vor einiger Zeit fragten Sie mich nach einer modernen Fassung von Chaucers Canterbury-Erzählungen. Kürzlich fiel mir ein schmaler Band in die Hände, der Ihnen, wie ich glaube, gefallen würde. Er ist in keinerlei Hinsicht vollständig, aber da es ein ziemlich preiswertes Buch ist und es sich um eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit zu handeln scheint, schicke ich es heute als Büchersendung an Sie ab. Der Preis beträgt $1.35. Falls dies Ihren Appetit auf Chaucer anregt und Sie etwas Umfassenderes haben wollen, lassen Sie es mich wissen. Ich werde sehen, was ich für Sie finden kann. Herzlich, Frank.
Einverstanden. Das ist genug Chaucer leicht gemacht. Es riecht nach Klassenzimmer, so wie Lambs Nacherzählungen von Shakespeare. Ich bin froh, es gelesen zu haben. Ich habe gern von der Nonne gelesen, die so geziert mit den Fingern aß, dass sie sich nie mit Fett bekleckerte. Das habe ich mir nie zugetraut und deshalb nehme ich eine Gabel. Ansonsten hat mich nicht besonders viel fasziniert. Es sind halt Geschichten und ich mag keine Geschichten. Wenn Geoffrey Tagebuch geführt und mir erzählt hätte, wie es war, am Hof Richard III. Ein kleiner Angestellter zu sein, dafür hätte ich Altenglisch gelernt. Ich habe eben ein Buch rausgeworfen, das mir jemand gab. Eine Abhandlung irgendeines Blödmanns darüber, wie es war, zu Zeiten Oliver Cromwells zu leben. Nur hat der blöde Kerl nicht zu Zeiten Oliver Cromwells gelebt. Wie verdammt nochmal will er wissen, wie es war? Jeder, der wissen will, wie es zu Oliver Cromwells Lebzeiten zuging, kann sich auf sein Sofa fallen lassen, mit Milton für die Pro-Seite und Walton für die Kontraseite, und beide werden ihm nicht nur erzählen, wie es war, sondern ihn auch in diese Zeit mitnehmen. Der Leser wird solche Dinge nicht für möglich halten, sagt Walton irgendwo. Aber ich war dabei und habe es gesehen. Das ist meine Sache. Ich liebe Ich-war-dabei-Bücher. Ich lege $2 für den Chaucer bei. Das lässt mir ein Guthaben von 65 Cent, was mehr ist, als ich irgendwo anders besitze.
Fräulein Helen Hanf, 305 East, 72nd Street, New York 21, New York, USA. 4. Oktober 1965, liebe Helen. Gut, einmal wieder von Ihnen zu hören. Ja, uns gibt es noch. Wir werden älter, haben mehr zu tun und werden nicht reicher. Es ist uns gerade gelungen, ein Exemplar von E.M. Delafields Tagebuch einer Dame aus der Provinz zu bekommen. In einer Ausgabe, die Macmillan 1942 herausbrachte. Ein gutes, sauberes Exemplar. Zum Preis von $2. Wir schicken es heute als Büchersendung mit beiliegender Rechnung an Sie ab. Wir hatten einen sehr angenehmen Sommer. Mit mehr Touristen als üblich, darunter Horden junger Leute, die zur Carnaby Street pilgerten. Wir beobachteten das aus sicherer Entfernung, obwohl ich sagen muss, dass ich die Beatles eigentlich mag, wenn nur die Fans nicht so kreischen würden. Nora und die Mädchen schicken liebe Grüße. Frank.
30. September 1968. Alle noch am Leben? Seit 4 oder 5 Jahren schreibe ich amerikanische Geschichtsbücher für Kinder. Bin ganz besessen von dem Stoff und habe mir Bücher über amerikanische Geschichte gekauft. In den hässlichen, kartonierten amerikanischen Ausgaben. Denn irgendwie bezweifelte ich, dass ich in den stattlichen Anwesen Englands hübsche englische Ausgaben von James Madisons stenografischem Bericht der Verfassungsversammlung befänden oder von T. Jeffersons Briefen an J. Adams oder so etwas. Ich habe einer jungen Freundin von mir an einem regnerischen Sonntag Stolz und Vorurteil nahegebracht und sie ist jetzt völlig verrückt nach Jane Austen. Sie hat um Halloween herum Geburtstag. Ob Sie etwas von Austen für Sie finden können? Falls Sie eine Werkausgabe haben, dann sagen Sie mir, was sie kostet. Wenn sie teuer ist, werde ich Ihren Mann dazu bringen, ihr den einen Teil zu schenken und ich schenke ihr dann den anderen. Alles Gute für Nora und alle bei Ihnen. Helen.
Fräulein Helen Hanf, 305 East, 72nd Street, New York 21, New York, USA. 16. Oktober 1968. Liebe Helen, ja, wir sind alle sehr lebendig und munter, wenn auch etwas erschöpft. Von einem hektischen Sommer mit Touristenhorden aus den USA, Frankreich, Skandinavien und so weiter, die alle unsere hübschen Lederbände kaufen. Folglich ist unser Bestand gegenwärtig ein betrüblicher Anblick, und bei der Knappheit an Büchern und den hohen Preisen besteht wenig Hoffnung, rechtzeitig zum Geburtstag ihrer Freundin etwas von Jane Austen zu finden. Vielleicht treiben wir bis Weihnachten etwas für sie auf. Nora und den Mädchen geht es gut. Sheila unterrichtet, Mary ist mit einem sehr netten Jungen verlobt, aber es besteht wenig Hoffnung, dass sie bald heiraten, da keiner von beiden Geld hat. So schwinden Noras Hoffnungen schnell, eine glanzvolle Großmutter zu werden. Alles Liebe. Frank.
Fräulein Helen Hanf, 305 East 72nd Street, New York 21, New York, USA. 8. Januar 1969. Sehr geehrtes Fräulein, mir fiel gerade der Brief in die Hände, den Sie Herrn Doelle am 30. September letzten Jahres schrieben, und mit größtem Bedauern muss ich Ihnen sagen, dass er am 22. Dezember verstorben ist. Das Begräbnis fand am Mittwoch letzter Woche, dem 1. Januar, statt. Er wurde am 15. Dezember eiligst in ein Krankenhaus gebracht und wegen eines Blinddarmdurchbruchs sofort operiert. Unglücklicherweise kam eine Bauchfellentzündung hinzu und er starb 7 Tage später. Seit über 40 Jahren arbeitete er für unsere Firma und natürlich ist dies für Herrn Cohen ein sehr großer Schock gewesen, zumal sich dies so rasch nach dem Tod von Herrn Marx ereignete. Legen Sie weiterhin Wert darauf, dass wir die Austin-Bände für Sie beschaffen? Mit freundlichen Grüßen, P.P. Marx & Co., Frau Joan Todd, Sekretärin.
Liebe Helen, danke für Ihren so freundlichen Brief. Nichts daran verletzt mich im Geringsten. Ich wünschte nur, Sie wären Frank begegnet und hätten ihn persönlich kennengelernt. Er war die ausgeglichenste Person mit einem wunderbaren Sinn für Humor. Und solch ein bescheidener Mensch, wie ich jetzt begreife, da ich von überall her Briefe bekommen habe, die ihm Hochachtung bezeugen. So viele Menschen aus dem Buchhandel sagen, dass er so gescheit war und sein Wissen freudig mit allen und jedem teilte. Wenn Sie es möchten, könnte ich Ihnen diese Briefe schicken. Manchmal, ich kann es Ihnen ja sagen, war ich ganz eifersüchtig auf Sie. Da Frank Ihre Briefe so mochte, die seinem Sinn für Humor so entsprachen. Ich habe Sie auch um Ihr Schreibtalent beneidet. Frank und ich waren sehr gegensätzlich. Er so freundlich und sanft. Und ich dagegen, die ich mit meinem irischen Hintergrund immer für meine Rechte kämpfte. Er fehlt mir so. Das Leben war so interessant mit ihm. Er war immer am Erklären und versuchte mir etwas über Bücher beizubringen. Meine Töchter sind wunderbar. Damit habe ich wirklich Glück. Ich vermute, dass viele in meiner Lage ganz allein sind. Bitte entschuldigen Sie mein Gekritzel. Alles Liebe, Nora. Ich hoffe, dass Sie uns eines Tages besuchen kommen. Die Mädchen würden Sie liebend gern kennenlernen.
11. April 1969. Liebe Catherine, ich unterbreche geschwind die Aufräumarbeiten in meiner Bibliothek und während ich, umzingelt von Büchern, auf meinem Teppich sitze, kritzele ich dir ein Bon Voyage hin. Ich hoffe, du und Brian kommt in London gut zurecht. Er sagte mir am Telefon, würdest du mit uns kommen, wenn du das Geld für die Überfahrt hättest? Und ich weinte fast. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht ist es gut so, wenn ich da nie hinkomme. So viele Jahre lang träumte ich davon. Ich ging regelmäßig in englische Filme, nur um mir die Straßen anzusehen. Ich erinnere mich, dass mir ein Typ, den ich kannte, vor Jahren sagte, dass Menschen, die nach England gingen, genau das fänden, wonach sie suchten. Ich sagte, ich würde dorthin gehen, um nach dem England der englischen Literatur zu suchen. Er nickte und sagte, dann wird es da sein. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Wenn ich über meinen Teppich hier blicke, dann ist eines sicher. Hier ist es. Der Mann, gelobt sei er, der mir all meine Bücher verkauft hat, ist vor ein paar Monaten gestorben. Und Herr Marx, dem der Laden gehörte, ist tot. Aber die Buchhandlung Marx & Co. gibt es noch. Wenn du zufällig an der 84 Charing Cross Road vorbeikommst, küsst du sie für mich? Ich verdanke ihr so viel. Helen.
In Memoriam, Frank P. Doelle.
Marion Martinsen und Wolf-Dietrich Sprenger sowie Ulrike Grote und Anna-Sophie von Geil lasen Elaine Hanfs 84 Charing Cross Road. In der Übersetzung von Rainer Moritz, als Hörbuch produziert vom Hoffmann und Campe Verlag 2002. Die heutige Sendung können Sie für eine Woche im Netz nachhören oder als Podcast downloaden unter srf.ch/Lesung. In der nächsten Woche starten wir mit einem neuen Buch. Da nimmt sie Nobelpreisträger Elias Canetti mit auf eine Reise, die er in den 50er Jahren zusammen mit einem Filmteam unternahm. Nach Afrika, mitten ins Herz von Marokko. Denn dort hat er sie gehört und eingefangen, die Stimmen von Marrakesch. Unsere Lesung ab nächster Woche hier auf SRF 2 Kultur. Eine Improvisation auf der orientalischen Zither Kanun. Kommen Sie gut in den Abend. Mein Name Joachim Salau. 16 Uhr ist es.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.